Ich möchte jeden grüßen, auch auf dem Bildschirm sind. Es ist ja klasse, diese Technik einfach. Mich fasziniert das, was alles möglich ist. Ich bin nicht so der Techniker. Gut, dass ich meinen Bruder habe, sage ich, kannst du das mal machen oder kannst du da mal helfen? Ich bin mehr der Oldie, bin ich. Ich kann noch mit Papier umgehen, mit Karteikarten. Und auch so habe ich mal gelernt zu buchen, all diese Dinge. Aber es ist heute alles ganz anders. Ihr versteht, die jungen Leute verstehen das, die belächeln das. Aber wer weiß, vielleicht kommt die Zeit, dass wir mal zu den Alten zurückgreifen, müsst die Karteikarten noch stapeln können. Okay, ist soweit. Der Herr segne euch. Und wenn man so in der Vorbereitung ist im Gebet, sagt man, ja Herr, was ist dran und womit kann ich dienen? Und das ist dann nicht immer so selbstverständlich. Das mache ich ja schon aus dem FF, aber das muss ich bestätigen, dass das dem nicht so ist, aus dem FF zu predigen, sondern ich brauche Hilfe durch den Heiligen Geist, ich brauche seine Kraft, ich brauche Ermutigung und auch mit Furcht des Herrn, das zu sagen, weil es sein Wort ist. Und ich denke, wir sind in einer Zeit, da kann man nicht einfach nur so sein Wort sagen und sagen, aha, sondern wir brauchen viel stärker die Kraft seines Wortes und somit viel stärker darauf ausgerichtet zu sein, was das Wort Gottes sagt, viel intensiver. Und ich denke, das wollen wir ja auch und dass wir uns dem Wort Gottes zuneigen, dass wir dem Wort Gottes Raum geben zu hören, denn der Glaube kommt aus der Predigt. Und das Predigen aus dem Wort Gottes und nirgendwo anders her. Es gibt ja viele Möglichkeiten, wo man seine Erfahrung sammeln kann. Man kann es am Büchertisch, kann man das herausfinden, kann man gute Bücher lesen, gute Videos sehen hier und alles, das ist alles möglich. Da kann man Anteil dran nehmen. Aber ich glaube, die stärkste Kraft, wo wir lernen dürfen, die stärkste Kraft, wo Gott redet, ist immer noch durch sein geoffenbartes, geschriebenes Wort für jeden Einzelnen. Und das ist wichtig, darauf sein Augenmerk zu richten, ganz klar und deutlich, gerade jetzt auch und viel intensiver auf in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade sind. Wir haben schon andere Zeiten erlebt, ich weiß, die älteren Schwestern können ganz klar und deutlich von anderen Zeiten erzählen, aber ich gehöre zu der Wohlstandsgeneration, die diese ganz alten Zeiten nicht so erlebt hat, überhaupt nicht. Sondern der ich in einer Wohlstandsgeneration aufgewachsen bin, wo alles die Hülle und die Fülle ist, gewesen ist all dem und es nahm so seinen Lauf, wo eigentlich so diese großen Krisen auch, die weltweit sind, auch gar nicht so, ja, so von großer Bedeutung waren, bis auf wenige kleine. Und ich denke an, als ich noch Soldat war, beziehungsweise am Bundesgrenzschutz war, da kam die Zeit in den 70er, 80er Jahre, RAF zum Beispiel, da war ich Uniformenträger noch und habe gedient gehabt, schon lange Zeit her. Das waren schon Krisen, die da waren. Krisen, wo die Terroristen da aktiv geworden sind. Oder ich stand da schon mal ganz kurz, wenn ich an Krisen denke, der Dritte Weltkrieg vor der Tür in den 60er Jahren rum, das war wirklich auf Messerschneide war das, wenn man sich zurückbesinnt. Das sind so die Krisen, aber sonst eigentlich ging es immer gut. Ja. Und jetzt brauchen wir gerade in dieser Zeit noch intensiver das Wort, das Gott zu uns redet. Und vielleicht ist es ja auch gut, dass wir das verstehen, auch in dieser Zeit, wo wir nicht so wie gewohnt zusammenkommen können, wo wir nicht dicht auf dicht sein können, was natürlich nicht gut ist und nicht schön ist, dass es doch einen Sinn hat für jeden Einzelnen, Gott persönlich intensiver zu suchen, Gott persönlich intensiver im Gebet, in der Gemeinschaft, in seinem Wort zu suchen und Zeit mit ihm zu verbringen. Und wenn es auch allein ist, versteht er, dass da so hinkommt, ich suche Gott, ich suche sein Wort, ich suche sein Rat, ich suche seine Kraft, ich suche seine Gegenwart. Und das nicht so oberflächlich ist, sondern dass man da wirklich wachend wird hier, dass wir wach werden in dieser Zeit, die Gemeinschaft auch persönlich mit ihm zu suchen. Manchmal hat man so einen Eindruck, man freut sich von Sonntag auf Sonntag. Ja, was ist denn da? Ja, dann können wir wieder uns stärken, da können wir wieder das Wort hören, ist alles gut, da können wir Gemeinschaft haben, alles gut. So, und das muss wieder für eine Woche reichen und dann freuen wir uns auf den nächsten Sonntag, auf die nächste Veranstaltung, auf den nächsten Gottesdienst. Aber ich denke, wir müssen anders denken, dass wir, wenn wir zusammenkommen, wir Gemeinschaft haben, nicht nur das Wort hören, sondern auch lernen, das Wort zu tun, aber auch bereit sind, Gott zu dienen. Durch ein Wort, durch Gebet, durch Offenbarung, durch Dinge, dass wir bereit sind, Gott zu dienen. Und nicht nur immer sonntags auf sonntags uns versorgen lassen. Ich glaube, wenn ich nur einmal sonntags esse, ja, und dann sagen wir mal, und dann bis zum nächsten Sonntag warte, dann knurrt mir der Magen, das merke ich schon. Und dann kann ich keine Leistung so vorbringen, je nachdem, was zu tun ist. Also ich denke, dass wir das verstanden haben. Ich möchte da auch ermutigen zu, jeden persönlich, wirklich jeden persönlich, das Wort Gottes für sich in Anspruch zu nehmen, zu lesen, darüber nachzudenken, mit Gott, unserem Vater Jesus und durch den Heiligen Geist, mit dem Heiligen Geist, Gemeinschaft zu haben, damit du und ich, damit wir gestärkt sind, damit wir überwinden können, damit wir das aushalten, damit wir nicht irre werden mit vielen Informationen und durcheinander kommen, sondern dass wir wirklich diese freudige Zuversicht haben, von der du am Anfang gesprochen hast, Herr, der Auferstehung, die wir in Jesus Christus schon in uns haben dürfen, diese Kraft, und dass wir dieses Ziel nicht aus Augen verlieren. Ein Wort, auch eingangs, was ich lese, wie ich darauf gekommen bin, auch in dieser Zeit. Wir kennen das und schon oft gesprochen, aber ich möchte das in Bezug von dieser Situation sagen, dass man herausgefordert ist. Mit Jesus unterwegs ist man herausgefordert irgendwie. Und wir lesen das in Markus Kapitel 4 ab Vers 35. Wo ist Gott, habe ich als Überschrift gesagt. Wo bist du, oh Gott, wo bist du gerade? Wo bist du, Jesus? Was ist hier geschehen? Und an jenem Tag, als es Abend geworden war, sprach er, das heißt Jesus, zu den Jüngern, lasst uns hinüberfahren an das jenseitige Ufer. Und nachdem sie die Volksmenge entlassen hatten, nahmen sie ihn mit, wie er da im Schiff war. Es waren aber auch andere kleine Schiffe bei ihm. Und es erhob sich ein großer Sturm und die Wellen schlugen in das Schiff, so dass es sich schon zu füllen begann. Und er war hinten auf dem Schiff und schlief auf einem Kissen. Ja, was ist denn mit dir los, Herr Jesus? Wo bist du denn? Und sie weckten ihn auf. Das waren jetzt meine Worte, die ich dazwischen gesprochen habe. Und sie sprachen zu ihm, Meister, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Jesus, kümmert dich das nicht? Oh Gott, kümmert dich das nicht, dass wir in dieser Situation sind oder dass ich in dieser Not, in dieser Krise, in dieser Situation stecke? Wo bist du denn? Ein anderes Wort. Und da lesen wir aus dem Petrusbrief, aus dem ersten Petruskapitel und ab Vers 6. Dann werdet ihr euch, und hier steht, jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung, Krisen, Herausforderungen, Prüfungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zufolge haben bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obgleich ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel, das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. Es ist schon komisch, wie Petrus das geschrieben hat. Ihr werdet euch jubeln, werdet ihr euch jubelnd freuen. Ja, so in mancherlei Anfechtung, wer freut sich über die Stürme? Wer freut sich über die hohen Wellen, die ins Glaubensboot hineinschlagen können und das Schiff droht zu sinken? Wer steht da und sagt, jubelt vor Freude, ja, ist alles gut. Aber ich glaube, hier geht es nicht um eine emotionale Freude über ein freudiges Ereignis, sondern um eine tiefe Freude, die in uns ist. Die Freude am Herrn ist deine und meine und unsere Stärke, trotz der schwierigen Umstände, trotz des Wellen, trotz der Situation, trotz der Zustände, in welchen du und ich stecken können. Und das gibt mancherlei Dinge. Hier waren die Jünger mit Jesus unterwegs. von einem Ufer zum anderen Ufer. Ich glaube, es ist so wichtig, wenn du mit Jesus anfängst zu gehen, in deinem Glaubensschiff, diese Sprache so zu sprechen, dann bist du unterwegs und er sagt, Schuss ab, ne, von diesem Ufer, wir wollen jetzt hinüberfahren, ein anderes Ufer. Und ich glaube, mit Jesus unterwegs zu sein, ist nicht immer, ich habe mich bekehrt und bleibe stehen, immer hier ist es gut und hier ist es sicher, hier passiert nichts, ich bin errettet jetzt, ich bin jetzt erlöst, Halleluja, ein Gotteskind. Als ich das erlebte, da dachte ich, ich habe die ganze Welt, gar nichts, da war so eine Freude drin und ist ja auch, ne, so eine Freude, das gibt nichts mehr anderes, habe ich gedacht. Das kann doch gar nicht wahr sein. Da war so eine impulsive Freude der Dankbarkeit über die Errettung, über die Vergebung der Sünden, die ich erlebt habe. Da gibt es nichts mehr anderes, dachte ich. Hier ist gut sein mit diesem Zustand. Aber da habe ich weit gefehlt in meinen Gedanken. Also mit Jesus geht es unterwegs. Und zwar, wo geht die Reise hin? Zumindest sagt er ans andere Ufer. Und wie lange die Reise dauert, wissen wir manchmal nicht. Wie lange die Fahrt ist, wissen wir nicht. Ich kann mich noch erinnern, also ich habe noch nie wirklich so einen Sturm, auf See erlebt. Ich kenne das nicht so. Vielleicht mal in einem Fischkutter, als wir eine Klassenfahrt hatten, eine Hallighoge-Fahrt gemacht, so ein Fischkutter, da kamen schon mal so ein paar Wellen und einige, die mussten so über Bord gucken so ein bisschen und was loswerden. Aber wenn du so Teenager bist, du, da bist du auch mutig, fängst an zu singen und so toll, noch mehr. Das war noch nicht genug. Und das ist ja das Gute, wenn es einem dabei gut geht. Aber anderen geht es ganz schön schlecht. Also ich habe nie so einen richtigen, gewaltigen Sturm erlebt. So richtig original. Ich weiß noch, ich habe immer die Leute bestaunt, die auf so ein Surfbrett standen. Ne? Und die richtig hohe Wellen suchen. Ich glaube, ihr kennt das auch, dass in Portugal die höchsten Wellen sind. Die gehen bis über 20 Meter hoch. Und da richtig Extremsport, Extremsport betreiben. Auf diese Bretter sind über 20 Meter hohe Wellen. Extra mit einem Surfbrett darauf und dann da richtig runtergleiten. Lebensbedrohliche Dinge. Aber das sind die Könner, das sind die Profis, die das können. Und ich habe mal gesagt, okay, probierst du auch mal, nicht in hohen Wellen, in Portugal. Das nicht. Und zwar an einem seichten See. Ich habe einen Nachbar gehabt, der hat gesagt, okay, Heinzi, wir gehen da mal hin, dann kannst du es ja mal üben. Und das Ergiftener See ist bei uns in der Nähe von Saarstedt, alles ruhig, nur so ein paar so Schlagwellen, so ein paar. Und dann hat er mir gesagt, was du erst lernen musst. Ich dachte, du kannst gleich drauf und dann los. Nein, ich musste erst mal lernen, auf so einem Brett zu stehen, wisst ihr? Und nicht nur das, sondern wie man auf so einem Brett so drehen kann, während du draufstehst und nicht immer reinplumpst ins Wasser. Dann lernte ich, das Segel hochzuziehen. Das war ja alles nicht so leicht, wenn man es noch nie gemacht hat. Und dann stand ich da endlich da auf so einem Surfbrett und habe auf Wind gewartet. Es konnte nicht stark genug sein. Los, Wind. Und dann habe ich auch so ein bisschen was reinbekommen in den Segel und dann bin ich so dahin geglitten. So schön sein. Das war schön. Und dann immer wieder aufs andere Ufer drauf zu. Und dann habe ich überlegt, und jetzt, wie drehst du das Ding? Das ging mal klick, 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 der Ufer kam immer näher. Wie drehst du das jetzt? Also ich wusste das nicht. Also dann habe ich sie gefallen lassen, ins Wasser gesprungen, umgedreht, wieder zurück. Das sind so Erfahrungen mit kleinen Wellen, die ich hatte, mit ein bisschen Wind. Am schönsten war es im Schlauchboot, Humboldtsee, mit unseren Kindern, war schön, dass ich da reingelegt. Und dann liegst du da so drin und dann schläfst du dabei ein. Also um diese Fahrten geht es nicht. Um diese Relaxfahrten, diese Spaßfahrten. Sondern hier ging es wirklich darum, mit Jesus unterwegs zu sein, zum anderen Ufer. So. Und da ist es interessant, und da erleben wir, dass es nicht immer seichte See ist, ruhige See ist, und dass es nicht ohne Sturm und Herausforderung sein kann. Und wir sehen hier, dass hier plötzlich in dieser ganzen Situation, und das waren erfahrene Fischer waren es, die kannten das Gewässer, und der See Genezareth, ich habe mal nachgelesen, nun bin ich nicht ganz so firm, da ich war noch nicht da, aber nachgelesen ist ein See, der über 212 Meter unter dem Dings Meeresspiegel ist. Und es ist umgeben hier von Bergen und Golanhöhen und die Bergen. Und da entstehen ab und zu solche Fallwinde. Und durch diese Fallwinde kann es passieren, dass das Meer aufgewühlt wird. Und so wie ich diesen Text hier lese und verstehe, waren das kein seichte Wellen, waren das war kein seichtes Gewässer. Es muss plötzlich, unerwartet, in einer gewohnten Situation, gewohnt unterwegs zu sein, plötzlich brach ein Sturm herein. So ein gewaltiger Sturm, dass sie großen Kummer bekam, großer Sturm, und die Wellen schlugen in das Schiff hinein. Plötzlich. Und ja, da waren sie sehr leicht irritiert. Sie haben versucht, hier, so wie ich das verstehe und wie ich das auch machen würde, versucht, dem Sturm zu trotzen. Sie haben versucht, in ihrer Kraft, ihren Möglichkeiten, ihrer Erfahrung auch das Schiff über Wasser zu halten. Was ich als erstes tun würde, wäre in einem Sturm mit einem Segelboot, ich würde auf jeden Fall die Segel reinholen erstmal, ne, und erstmal zusehen. Alles, was ich kann, alles, was ich gelernt habe, alles, was ich studiert habe übers Wasser, all die Erfahrungen, was ich mit dem Wasser und mit Winden gemacht habe, würde ich als Maßnahmen unternehmen, um bloß sicher ans andere Ufer zu kommen. Und ich denke, oft sind wir so, wie auch die Jünger, in einem großen Wirbelsturm in unserem Leben, was passieren kann, was so plötzlich kommt. In deinen ruhigen Alltag, in deine ruhigen Situation hinein. Es läuft immer wie gewohnt. Und plötzlich kommt so ein Wirbelsturm so in dir, in dein Leben hinein, in deine Situation, dass du durcheinander gerätst. Und ich habe mal gelesen, dass man kann das ja auch lesen im Psalm 107, dass die Schiffe so in solche Stürme und Wellen hineingeraten können. Da weißt du gar nicht, ob du oben oder unten bist. Verstehst du? Du siehst nicht, wo das Land ist. Du siehst das nicht. Sehr hoch bist du siehst nicht, das ist so dramatisch und so schwer ist das. Und so verstehe ich das auch, mit Jesus unterwegs zu sein, und dass es nicht immer nur leicht und einfach und easy ist und ein Zuckerlecken ist und dann ist alles schon gut, Paletti, dass man auch oft hilflos ist und weiß nicht, was soll ich jetzt tun. Und von solchen Wirbelstürmen können wir eine Menge erzählen wahrscheinlich. Im Glauben erschüttert zu werden, im Glauben angegriffen zu werden. Jetzt weiß ich, wie junge Leute, ob das hier Studenten sind oder nicht, wie soll es weitergehen mit unserem Studium oder in Ausbildung. Plötzlich bricht alles so ein, es ist nicht so, wie es war. Oder was es auch gesundheitlich ist, oft so ein Sturm, so ein Wirbelsturm, was wirklich schmerzhaft sein kann, was tragisch ist. Und wo man nicht weiß, was soll man machen, und ich suche schon alle Möglichkeiten, um das Wasser aus dem Boot zu schöpfen, alle Möglichkeiten, wo ich Heilung habe, wo ich frei von Schmerzen werden kann. Und das ist wie ein Sturm, der einbrechen kann, so plötzlich. Ich habe so plötzlich Zahnschmerzen bekommen gehabt. Plötzlich, das ging ganz schnell, wie aus dem heiteren Himmel. Und dann kam es ja so, ich habe mich untersuchen lassen und geröntgt, da ist nichts. Und jedes Mal also, wenn ich zum Zahnarzt gegangen bin, sage ich, da muss doch was sein. Und jedes Mal, wenn ich da war, waren die Schmerzen weg. Kennt ihr das? Schon mal so, ihr wisst was, komischerweise, ich weiß nicht. Und dann hat die Zahnärztin mir einen Tipp gegeben, rufen Sie jedes Mal an, machen einen Termin, und dann machen Sie sich auf und dann kehren Sie wieder um. Sei das, wenn das so einfach wäre. Aber er stellte sich im Nachhinein heraus, dass ein Schmerz so plötzlich kam, und dann immer zu einer Zeit, wenn der Zahnarzt im Urlaub ist, versteht er, in einer Zeit, na, wo du keinen erreichen kannst, wenn die Zahnarztpraxis zu haben, und dann ging der Sturm los, die Schmerzen. Und wer Schmerzen kennt und Schmerzen hat und Schmerzen kennt, der weiß, von welchen Dingen ich rede. Da kannst du machen, was ich will. Dann bist du hin und her gerissen. Und Schmerzen sind fürchterlich, sind die, ne, richtig? Ist so. Schmerzen, das ist schlimm. Aber ich bin so dankbar dafür, dass es da auch Hilfe gibt, auch da durchzukommen. Und dass hier Hilfe ist, auch in diesen Situationen. Und dass man dieser Ursache auf den Grund gegangen ist und den Nerv gezogen hat. Und siehe da, und was ist doch was Schönes, wenn sich der Sturm der Zahnschmerzen wieder gelegt hat. Und so gibt es viele auch psychische und seelische Nöte. Es gibt doch viele Dinge. Ich weiß, mein Bruder hat mir das erzählt, dass gerade auch in dieser Krise der Corona ältere Leute, die zum Beispiel in Pflegeheime sind, Seniorenresidenz, und wo Verdacht ist auf Ansteckung, sie in ihrem Zimmer bleiben müssen und können nicht raus. Die lassen sie nicht raus. Und das Zimmer hat keine 100 Quadratmeter, sondern wenn es hochkommt, 14 bis 15 Quadratmeter. Und da stell dir mal vor, da bist du eingesperrt drin und du kannst nichts deine sozialen Kontakte haben. Du kannst nicht reden mit den anderen. Das ist doch schlimm. Ich meine, ich sage euch das. Ich stelle mir das als schlimm vor. Versteht ihr? Und wir haben ja einen Fall gehabt. Letztes Mal, als mein Bruder und ich hierher kamen, der war, ist in Hillesheim, war das ja so gewesen. Am 18. waren wir ja hier. Mein Bruder hat hier gedient. Und gerade an diesem Tag ist in Hillesheim jemand auffällig gewesen mit Covid, also mit dem Coronavirus, infiziert zu sein. Und siehe da, die ganze Gemeinde, alle die Besucher in der Gemeinde mussten zu Hause bleiben. Sie waren unter Quarantäne gestellt. Und sie mussten zum Gesundheitsamt sich testen lassen. Und siehe da, ist auch nicht positiv, sie sind ja getestet worden und es war nichts. Bis auf zwei Leute und wer weiß, wo sie sich angesteckt hat. Aber das Kuriose ist ja, mein Bruder und ich, wir brauchten nicht die Quarantäne. Aber wir lebten mit unseren Frauen zusammen, ne? Das war, versteht ihr? Aber das war irgendwie für uns ja ein bisschen suspekt. Sie haben nur gesagt, bitte zu Hause nicht so, also nicht zusammensitzen, nicht zusammen essen, wenn es geht, ein bisschen getrennt und so weiter. Da sage ich, ja, alles klar. Also, versteht mich richtig, es war nicht verständlich, warum wir nicht, weil wir eng zusammen sind. Aber es ist nicht unsere Sache da. Ich respektiere die Anordnung und das nicht missverstehen, wie ihr das hört alle. Ich möchte hier das nicht missverstanden werden. Aber es ist schon schlimm, plötzlich so, du kannst nicht mehr machen, wie du möchtest. Das ist doch wie ein Sturm plötzlich. Das ist doch wie so ein Windsturm in dein Leben hinein. Du kannst dich nicht mehr so bewegen, wie du möchtest. Und so viele andere Dinge. Und dennoch ist es möglich. Und hier waren die Jünger wirklich in äußerster Lebensgefahr, in Ängsten. Und war Petrus war doch bestimmt auch dabei, oder meint er nicht? Und hier lesen wir in Petrus, wie ich gelesen habe, hier in Petrus Kapitel 1, und hier schreibt Petrus, dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Also es ist schon so, in den Krisen, in den Nöten oder die Stürme, die auf einen hereintreten, kann und können und werden auch, dass wir darin vielleicht traurig sind und dass wir nicht wissen, ja, was ist jetzt los und das nicht verstehen, warum, was ist jetzt da gerade los, warum muss ich das jetzt erleiden, warum muss ich jetzt da durch, ich verstehe die Situation nicht. Und hier ist es, schreibt Petrus, es ist ja nur eine kurze Dauer von kurzer Zeit. Und ich denke, das ist auch gut so. Gott ist, seine Gedanken sind höher und seine Wege sind anders als unsere. Er hat das damals auch zu Israel gesagt. Ich musste die Feinde über euch kommen lassen. Ich musste euch so in diese Testphase führen, damit ihr gestärkt werdet im Glauben. Ich musste euch in diese Testsituation bringen, damit euer Glaube stark wird, damit ihr erkennt, was in eurem Herzen ist. Es ist doch so. Wenn es immer gut geht und alles paletti geht, alles glatt geht und nicht getestet wird und herausgefeuert wird, dann kann unser Glaube nicht bewährt werden. Und unser Glaube wird in diesen Testphasen, in diesen kritischen Situationen, in den Herausforderungen, egal was es ist, wird unser Glaube getestet. Und darin haben wir uns zu bewähren. Das ist doch klar. Und das ist auch gut so. Ich liebe es auch nicht. Ich bin auch nicht erfreut, wenn solche Dinge in mein Leben kommen, unser Leben kommen. Aber ich darf immer mehr lernen und immer mehr lernen, Jesus, ich rufe deinen Namen an. O Vater, ich rufe dich an in der Situation. Komm du zu Hilfe, rette uns aus dieser Lage, zeige den Weg und wenn nicht, halte ich doch an dir fest. Habe die drei Männer im Feuerofen, die da im Feuerofen diese kritischen Tests hatten da, die sollten ja die große Statur damals anbeten. Und das haben sie nicht getan. Und dann kam dieser Nebukadnezar und hat sie bedroht. Pass mal auf. Ganz einfach. Wenn er mich anbetet, diese Statur, dann ist alles klar mit euch. Dann ist es easy. Es sind keine Wellen. Es ist kein Sturm. Also das sage ich jetzt so. Da kommt ihr gut durch. Ihr müsst nur anbeten. Ihr müsst euch nur knien. Und wenn er es nicht macht, dann kommt ihr in diesen Feuerofen. Und der ist heiß. Und das ist so stark, was diese drei so gesagt haben. Durch ihre Haltung. Wir werden unsere Knie nicht beugen. Wir werden uns diesen Umständen und auch diesen Wellen und diese kritischen Situationen, wir werden uns dieser Pandemie nicht beugen, dass wir in Angst und Schrecken geraten, sondern wir vertrauen auf Gott. Und hat er gesagt, und haben sie gesagt, wir werden nicht beugen und dich und diese Statue anbeten. Und wenn wir da ins Feuer kommen, Gott vermag uns zu erretten. Und er kann es auch tun. Und wenn nicht, werden wir trotzdem unsere Knie nicht beugen. Denn Gott hat immer einen Plan, einen souveränen Plan. Und ich glaube, dass Gott auch in deinem, wer du auch bist, in welcher Situation du auch bist, ob jung oder älter, Gott hat einen Plan erdacht für dein Leben. Und ich denke, dass unser Leben anfangen muss, zielorientiert zu sein. Denn wir bleiben hier nicht ewig. Wir bleiben nicht für immer hier. Wir nicht. Wir müssen ans andere Ufer. Und wir kommen ans andere Ufer, wenn wir an ihm festhalten. Das ist doch so gewaltig. Warum schreibt Petrus hier über Jubeln, Freuen? Weil er geschrieben hat, gelobt sei Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Gott hat uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesus Christus aus den Toten. Also wir sind mit Jesus unterwegs zum anderen Ufer. Und was die Hindernisse und die Krisen und die Wellen sollen uns nicht abhalten, uns mit unaussprechlicher und herrlicher Freude zu jubeln, weil wir wissen, dass das nur eine kurze Zeit ist und dass diese Trübsale, diese Stürme zu einem Zweck dienen, dass wir hier gestärkt werden im Glauben. Und gerade jetzt ist es wichtig, dass wir mehr und mehr gestärkt werden auf die Dinge, und ich sage das den viel Jüngeren auch noch, die Dinge, die auf uns drauf zukommen werden. Wenn wir meinen, wir hätten vielleicht die Corona-Krise überwunden durchs Impfstoff, und ich hoffe, dass es rechtzeitig kommt, es wird nicht dabei bleiben, sondern das Wort Gottes sagt uns ganz klar und deutlich, dass teure Zeiten kommen werden, noch teure Zeiten, noch schlimmere Zeiten. Es werden diese und jene Dinge geschehen. Wir müssen darauf vorbereitet sein, darauf trainiert sein. Für diese Dinge fangen wir jetzt an. Und lasst uns jubelnd darüber freuen, wenn du jetzt eine kurze Zeit in einer Situation bist, die kurze Zeit, jeder Schmerz, also jeder Tag mit dem Zahnschmerz, also wie kurz er auch war, vielleicht nur ein Tag, ist lang genug. Versteht ihr? Ihr müsst es verstehen. Und das versteht ihr auch. Aber im Hinblick auf die Ewigkeit, im Hinblick auf die Errettung unserer Seelen, im Hinblick darauf, bei Jesus sein zu dürfen eines Tages für alle Zeit, dann ist doch dieses nur eine geringe, kurze Zeit. Und viele erleben so diese Krisen und diese schlimmen Zeiten in Verfolgung, in Gefängnissen. Wir können von Paulus erzählen, wir könnten von Mose erzählen, dass er diese Schmach auf sich genommen hat. Er wollte kein Herrscher über Ägypten werden. Er wollte diese Herrschaft über Ägypten als Machthaber oder so. Er hätte der Anrechte darauf vielleicht gehabt. Versteht ihr? Die ganzen Schätze Ägyptens, den ganzen Reichtum Ägyptens hat er für gering erachtet. Und viel lieber mit dem Schmachtlein mit dem Volke Gottes, diese Herausforderung, diese Stürme, diese Krisen, die da kommen, viel mehr zu leiden, weil er was sah? Er sah Gott an, der nicht sah, als sehe er ihn doch. Das ist doch gewaltig. Jesus, wo bist du? Versteht ihr? Jesus, wo bist du? Und er ist doch da. Er ist bei uns alle Tage bis an der Weltende. Ich möchte euch ermutigen mit den paar Worten, weil hier steht, dass wir eine lebendige Hoffnung durch die Auferstehung haben, Jesus Christus aus den Toten, zu einem unverwelklichen, unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden zu der letzten Zeit. Und dann lese ich weiter, wenn ihr das Endziel am anderen Ufer zu kommen, das ist das Ziel, da anzukommen, das Endziel eures Glaubens davontragt, die Errettung eurer Seelen. In einer halben Stunde habe ich versucht, mal so einen kleinen Abriss zu geben. Und ich hoffe, dass Sie das verstanden haben, was der Geist Gottes uns sagen will. Nicht entmutigt zu sein, nicht verzweifelt zu sein, auch wenn die Wellen einen erschlagen wollen. Auch wenn man meint, das Schiff droht jetzt zu sinken, es wird nicht sinken. Der Retter ist da. Der ist da in jeder Situation. Und ich runde ab, warum ich darauf gekommen bin, durch eine Geschichte, die ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe, über über Kori ten Brom. Da gibt es eine Dokumentation, Bibel TV und dann guckst du die Mediathek. Wenn das Leben betrachtet, was das geschieht, die stürmen ihren Leben, gottesfürchtige Familie, die damals auch die Juden mit versteckt hat und heimlich versteckt hat und mussten damit rechnen, dass sie da auch dafür verhaftet werden sollen. Das ist ja auch geschehen. Ihr merkt, ich mache es kurz. Und dann kamen sie nach Ravensbrück. Und zwar waren sie dort, sie sagte, es war die Hölle auf Erden dort. Gotteskinder. Und warum, wozu, wissen wir nicht. Wusste sie nicht. Und da war großes Leid, großes Elend war da. Das ist schlimm gewesen. Und da war sie mit ihrer Schwester Betsy. Und eines Tages ist Betsy sehr schwach geworden, sehr krank geworden und hat immer mehr abgenommen an Kraft. Aber sie glaubte, trotzdem hat sie ein brennendes Herz gehabt. Und irgendwie hat das geklappt, dass auch Cori dorthin gehen konnte zu ihrer Schwester, dass sie da Gemeinschaft hatten. Und ihre Schwester lag dort, so wurde das berichtet. Und sie hat von Gott irgendwie so im Herzen gehabt, Cori, sagte, hör zu, noch bevor das Jahr vorbei ist, werden wir beiden frei sein. Und dann wird das geschehen und jenes geschehen und dieses geschehen. Und Cori dachte dann, Mensch, Kinder, die Medikamente müssen sie ja ganz schön irgendwie mitgenommen haben. Und irgendwann Tatsache, Betsy ist gestorben. Die ist gestorben da und wurde in ein Grab da, in ein Massengrab da. Und da kam ja die Überlegung, ja, was war denn nun, was hat Betsy da gesagt und getan? Und es dauerte wirklich nicht lange. Da kam Cori ten Brom aus diesem Ravensbrück, aus diesem Konzentrationslager heraus. Wie durch ein Wunder, weil ein Mensch vielleicht falsche Zahlen da oder falsche Daten angegeben hat. Da war sie draußen, sie kam raus. Sie kam aus Ravensbrück raus, sie kam aus dem Konzentrationslager raus. Und ich möchte nur, mir war das so, als ich das so gehört habe. Sag, Herr, du gehst sonderbare Wege. Du gehst seltsame Wege, die wir nicht begreifen können und verstehen können und doch ist deine Gnade da. Sind beide in die Freiheit gekommen? Beide. Selbst Betsy ist in die Freiheit gekommen. Sie ist da ans andere Ufer gekommen, zu der seligen Heimat. Sie war frei, ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Gefangenschaft, ohne all diese Qual, ohne alles. Sie ist auch befreit worden. Versteht ihr das? Es muss nicht immer nach meinen Vorstellungen gehen. Und Cori ten Brom kam raus und die hat sich gewundert darüber. Später hat sie recherchiert, wieso, warum, weshalb. Aber ich hat Gott auch seine Hände im Spiel gehabt. Und tatsächlich, diese Frau ist weltweit durch hin und her geflogen und hat ihre Geschichte erzählt. Nicht nur das, sondern sie durfte es auch verfilmen lassen. Dann gibt es so einen schönen DVD hier, die Zuflucht. Da ist ihre Geschichte. Und dann irgendwann hat sie einen Schlaganfall bekommen, einen schweren Schlaganfall. Vorher war sie viel unterwegs, hat viel gedient, hat andere Menschen zum Glauben geführt, hat sogar ihre Feinde vergeben und hat diese gepeinigt, hat sogar gesegnet, ich vergebe. Müsst ihr euch mal vorstellen, welch ein Kampf da war. Und dann irgendwann saß sie zu Hause und das war so für mich so bewegend. Dann hat sie einen schweren, schweren Schlaganfall bekommen und sie konnte hinterher nicht mehr reden, überhaupt nicht, nichts mehr. Und doch hatte sie einen Frieden in Gott gehabt, auch in diesen Stürmen, wo sie nicht mehr aktiv sein konnte und hat ein festes Vertrauen gehabt. Und das wünsche ich für uns alle, ist egal in welcher Situation, ist egal unter welchen Umständen, ein festes Vertrauen auf Gott, den Vater zu haben, denn er macht keinen Fehler. Der macht keinen Fehler. Gott behilft uns dabei. Gott stärkt uns dabei. Herr Jesus, willst du uns hier umkommen lassen? Kümmerst du dich nicht um uns? Nein, er kümmert sich um dich. Das steht da auf. Das war so stark, als ich das gelesen habe. Ich habe mir so vorgestellt, ganz souverän, ne, der Menschensohn und doch Gottes Sohn. Und diese Wellen und der Sturm, dann sagt er, schweig still. Und das ist gut, Jesus zu suchen. Und wenn er in deine Situation, und auch zu Hause sage ich euch das, in deine Situation hineinspricht, schweig still, Sturm, schweig still, Krisen, schweig still, ihr Umständen. Und was ist passiert? Eine große Frieden, eine große Ruhe kehrt ein. Halleluja. Ich liebe das. Ich liebe das, mitten im Sturm Jesus zu erleben. Und wenn er dann spricht, schweig still, dass meine Seele zur Ruhe kommt. Und ich durch ihn getragen bin. So, jetzt höre ich auf. Der Herr segne euch zu Hause. Gottes Segen für die nächsten Tage. Ne, seid gedrückt und herzlich umarmt. So, ne, vielleicht sehen wir uns, so Gott will. Der Herr mit euch allen. Dankeschön.